Bevor es losgeht, ein Triggerhinweis. In diesem Podcast geht es um sexualisierte Gewalt, um Missbrauch und dessen körperliche und psychische Folgen. Es werden Situationen geschildert, die emotional sehr belastend sein können. Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes. Zu unserer heutigen Folge begrüßen wir sehr herzlich Dr. Ulrich Wastl. Ulrich Wastl zählt seit vielen Jahren zu den renommiertesten Beratern in den Bereichen Compliance and Internal Investigations, Bank-, Kapital- und Aktienrecht, Wirtschaftsrecht und Beratung für Organhaftung. Mit seiner langjährigen Erfahrung, seiner juristischen Expertise und seinem feinen Gespür für komplexe Sachverhalte schildert er uns in dieser Folge seine Erfahrungen mit nationalen und internationalen Projekten der Aufklärung und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche. Themenschwerpunkt dieser Folge sind Verstrickungen von Tätern in Unterstützer- und Täternetzwerken. Herzlich willkommen, Ulrich Wastl. Thema statt Tabu, was wir aus sexualisierter Gewalt in der Kirche lernen. Jahrzehntelang wurde weggeschaut, jetzt wird hingehört. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Diese Aufarbeitung existiert nur, weil sie von ihnen vorangetrieben, eingefordert und getragen wird. Was sie angestoßen haben, ist unumkehrbar. Expertinnen ergänzen den Podcast aus unterschiedlichsten Perspektiven. Darüber hinaus fließt das Feedback der HörerInnen mit ein. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes.
Also in meinem Podcast nunmehr schon mehr als 3 Monate vergangen sind, wurde ich gefragt, ob ich noch irgendetwas nachtragen möchte oder auf irgendwelche aktuellen Entwicklungen hinweisen möchte. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Zu 3 Punkten ist es ganz gut, wenn man sich auch die letzten 3 Monate ansieht. Zunächst zu einem der Themenschwerpunkte des Podcasts, nämlich zu Täternetzwerken. Professor Stefan Rixen, Mitglied der Aufarbeitungskommission des Bundes, und ich haben in der FAZ am 9.3. einen Artikel veröffentlicht, einen ganzseitigen Artikel, der sich mit einigen Forschungsgrundlagen und tatsächlichen Grundlagen zu Täternetzwerken beschäftigt. Darüber hinaus liegen mittlerweile auch 2 Studien vor, die relativ aktuell sind. Zum einen die Studie zum Bistum Speyer und zum anderen die Studie zum Erzbistum Paderborn, die vor kurzem veröffentlicht wurde. Beide Studien weisen auf massive Verdachtsmomente hin, dass Täternetzwerke existierten und sind damit ein weiterer Beleg, dass Täternetzwerke dringendst erforscht werden sollten. Der 2. Punkt, der insoweit von Interesse ist, ist die Entwicklung der kirchlichen Entschädigungsverfahren. Hier stellen wir zunehmend fest, dass Teile der Kirche, Teile der Diözesen versuchen, das Rad zurückzudrehen. Die Tendenz verstärkt sich immer mehr. Maßgeblich wird es, wie ja schon im Podcast gesagt, dadurch versucht, beziehungsweise leider auch teilweise erreicht, dass die Grenzen der Glaubwürdigkeitsprüfung letztlich erhöht werden, und zwar massiv erhöht werden, unter Hinweis auf aussagepsychologische Gutachten. Mein Gedanke hierzu, und ich nehme das auch in den letzten Monaten zunehmend wahr als Forderung und Diskussion, meine Empfehlung geht dahin, zu all diesen Themen nunmehr schnellstmöglich ein wirklich gänzlich kirchenunabhängiges Gutachten in Auftrag zu geben. Dieses Gutachten sollte sich dann aus rechtlicher Sicht einerseits mit dem Verfahren und insbesondere den Bewertungsmaßstäben beschäftigen, aber auch mit einer Vielzahl materiellrechtlicher Fragen, wie insbesondere auch der Frage, was ist eigentlich konkret der Beurteilung zugrunde zu legende Schaden? Denn, wie wir alle wissen, wird bislang nur vom immateriellen Schaden als Bewertungsgrundlage ausgegangen. Und um es mal klipp und klar zu sagen, dieser immaterielle Schaden ist ausschließlich das Schmerzensgeld. Darüber hinaus entstehen aber Betroffenen natürlich noch weit darüber hinaus tatsächliche konkrete Schäden. Und zu guter Letzt zur Notwendigkeit der Aufklärung und Aufarbeitung der nunmehr schon Jahrzehnte andauernden Aufklärungs- und Aufarbeitungsbemühungen oder Tätigkeiten. Gerade hier stellen wir in der letzten Zeit auch fest, dass es innerhalb der Kirche durchaus gewichtige Strömungen gibt, die versuchen, sogar das Erreichte zurückzudrehen und jedenfalls zu vermeiden, dass es endlich so etwas Ähnliches wie einen Abschlussbericht gibt. Gerade dies wäre aus Sicht der Betroffenen meines Erachtens besonders wichtig. In diesem Zusammenhang muss ich aufgrund meiner ganz persönlichen Erfahrungen, aber die ich insbesondere auch in den letzten Monaten gemacht habe, sagen, bislang sind hier weltweit die Ordensgemeinschaften sehr elegant unter dem Radar geflogen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf Täternetzwerke. Deswegen kann ich nur nochmals sagen, auch die Entwicklung, der Ablauf der Aufklärung und Aufarbeitung bedarf einer unabhängigen Untersuchung. Hierbei sollten insbesondere die auf der kirchlichen Seite involvierten Rechtsanwälte sowie das Verhalten der maßgeblich Verantwortlichen, gegebenenfalls auf der Diözesanenebene, aber insbesondere auch auf der Ebene des VDD und der Bischofskonferenz untersucht werden. Denn es kann nicht verborgen bleiben, dass jahrzehntelange Bemühungen, die letztlich nur sehr unzureichend sind, aus Sicht der Betroffenen nicht hinnehmbar sind. Sie haben auch die sehr fatale Konsequenz, dass viele Betroffene, die im weitesten Sinne Wiedergutmachung nicht mehr erleben, wo sie schon längst möglich gewesen wäre.
Uli, wir sind zu Gast heute in deiner Kanzlei, in eurer Kanzlei hier in München. Sehr herzlichen Dank erstmal, dass wir hier sein dürfen und diesen Podcast aufnehmen. Magst du zum Eingang des Podcastes unseren Zuhörern, Zuhörerinnen einmal sagen, wer du bist?
Also zunächst mal danke, dass ich hier überhaupt was sagen darf, dass ich es will. Merkt man daran, dass ich hier bin. Ich fange mal mit meiner Person an. Ich beschäftige mich seit 2010 mit sexuellem Missbrauch in der Kirche und der Aufarbeitung desselben. Intensiv seit 2018. Meine Kanzlei oder mein Team und ich haben letztlich über die Jahre hinweg ab 2018 verschiedene Gutachtenberichte erstellt. Ich kann sie vielleicht kurz aufzählen. Ein Gutachten für Köln, dessen Schicksal jedem, der sich mit der Sache beschäftigt hat, bekannt ist. Ein Gutachten für das Bistum Aachen. Ein sehr umfangreiches Gutachten für das Erzbistum München und Freising im Jahr 2022. Und da war es schon interessant, da saßen wir dann zusammen und haben uns überlegt, ob wir in dem Bereich weitermachen wollen, weil wir als Anwälte auch viele andere Dinge machen. Wir haben uns dann dazu entschlossen, weiterzumachen in diesem Gebiet und maßgeblich kam das auch dadurch zustande, dass wir eine Anfrage aus Spanien bekamen, für die gesamte spanische Kirche nicht ein Gutachten zu erstellen, aber eine Anwaltskanzlei zu unterstützen, die diesen Auftrag hatte. Und wie das Schicksal so spielt, kam kurz darauf die portugiesische Aufarbeitungskommission auf uns zu und hat uns um Hilfe gebeten oder um Unterstützung gebeten. Das waren Historiker, die da hauptsächlich gearbeitet haben, die von uns einfach lernen wollten, wie man aus juristisch-forensischer Sicht an so eine Sache rangeht, insbesondere in der Aufklärungsphase. Sehr spannendes Projekt auch in Portugal. Und zu guter Letzt habe ich dann einen Bericht für die Diözese Bozen-Brixen erstellt. Das Besondere da war die Tatsache oder ist die Tatsache, dass das bislang die einzige Diözese in Gesamtitalien ist, die überhaupt ein Aufklärungsprojekt durchgeführt hat. Bei mehr als 200 Diözesen kann man sich vorstellen, was das für eine Wirkung hatte und auch noch hat. Und ich bin gespannt, wie es in Italien weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn die italienische Bischofskonferenz sich endlich entschließen würde, aufzuklären und aufzuarbeiten. Aber da bin ich auch nicht allein. Auch der Vatikan hat vor kurzem mal den Zeigefinger ein wenig erhoben und angemahnt, dass man es doch so schön machen könnte wie die in Bozen-Brixen.
Das wäre mein nächster Impuls gewesen, ob selbst der Vatikan als eigener Staat, der er ja ist, eine Aufarbeitung, ein Gutachten in Auftrag geben würde. Wäre das vorstellbar?
Also das beginnt ja zunächst mal beim Papst. Der Papst ist ja gleichzeitig Bischof von Rom, hat also eine eigene Diözese. Er könnte damit beginnen. Es ist mir noch nicht bekannt, dass er damit begonnen hat, aber er wäre ein gutes Vorbild für die restlichen Bischöfe Italiens. Der Vatikan selbst könnte dies natürlich auch tun, aber ich muss da ein bisschen, um in dem Bild zu bleiben, die Kirche im Dorf lassen. Denn ich sage mal, eine externe Untersuchung im Vatikan ist natürlich mit besonderen Vorbehalten, Widerständen und sicherlich auch Ängsten verbunden, sodass ich sagen kann, ich würde mich freuen. Nachdem ich auch Italienisch spreche, würde ich mich umso mehr freuen, diesen Auftrag zu bekommen. Nein, aber Scherz beiseite. Es wäre sehr gut für die Sache, wenn auch der Vatikan sich einer solchen externen und unabhängigen Untersuchung stellen würde. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit tendiert zwar nicht gen Null, aber ist nicht sehr hoch.
Mhm. Zumindest wahrscheinlich nicht mehr, dass wir es noch erleben werden, könnte ich mir vorstellen.
Ach, vielleicht werden wir eingefroren und erleben es dann, aber nein, Scherz beiseite, aber die Mühlen mahlen da sehr langsam. Nochmal, ich würde mir jetzt jemand vom Vatikan gegenüber sitzen und um eine Beratung bitten, dann würde ich es ihm dringend raten.
Jetzt hast du eine Reihe von südeuropäischen Ländern aufgezählt, Spanien, Italien, Portugal. Wir haben mit dir jetzt also jemanden mit Erfahrung und Expertise im internationalen Bereich. Würdest du aus dieser Perspektive betrachtet sagen, in Deutschland läuft es besonders gut, besonders schlecht? Gibt es in Deutschland Besonderheiten in der Aufarbeitung, die du in anderen Ländern nicht siehst? Kann auch nochmal in den angloamerikanischen Bereich gucken, hast du wahrscheinlich auch gemacht.
Den Blick habe ich dahin gewandt, aber nichts dort gemacht. Also es ist immer wahnsinnig schwierig, Kritik an jemand zu üben, der mit der Erste war, der sich der Sache in der Deutlichkeit angenommen hat wie die deutsche Kirche. Ich will jetzt mal die irische außen vor lassen, die ja Vorreiter in dieser Sache war, die holländische, die auch Vorreiter in dieser Sache war. Im Übrigen speziell die Holländer haben es auch ganz hervorragend gemacht, kommen aber vielleicht später dann noch dazu. In Deutschland ist, glaube ich, das erste Problem, das wir ja auch in der Politik haben, dass wir 27 Diözesen haben. Diese 27 Diözesen waren und sind offenkundig nicht in der Lage, sich darauf zu einigen, wie man das mal ganze Thema mal einheitlich aufarbeitet. Das würde ich jetzt als ein Negativum aus heutiger Sicht betrachten, weil wir jetzt geschätzt 15 Berichte, ich habe es nicht gezählt, aber eine Vielzahl von Berichten vorliegen haben. Und die Vergleichbarkeit dieser Berichte natürlich sehr darunter leidet, dass letztlich jeder seinen eigenen Stiefel macht. Das sehe ich auch als ein Negativum, aber wer den Aufbau und das Zusammenwirken von 27 Bischöfen schon mal erlebt hat, ist nicht überrascht, dass es bei dieser Einzelstaaterei bleibt. Sehr positiv empfinde ich es, dass es in Deutschland eine sehr starke, in Relation sehr starke Fraktion von Bischöfen gibt, die wirklich an Aufklärung und Aufarbeitung interessiert sind oder waren und hier wirklich absolut unabhängige Studien in Auftrag gegeben haben. Meine persönliche Meinung ist, man muss vor diesen Bischöfen den Hut ziehen, also speziell die Fälle, die ich im Auge habe, das ist also Aachen und München. Waren sehr mutige Schritte und sicherlich auch in der Gewissheit, dass wenn wir uns einer Aufklärungsaufgabe stellen, selbst der Erzbischof oder der Bischof im Feuer stehen kann. Wir erleben jetzt leider in der jüngsten Zeit, will nur mal das Bistum Augsburg nennen, die Gegenreformation, so kann man das vielleicht nennen, jedenfalls die gutachterliche Gegenreformation, die dann dazu führt, dass letztendlich nicht mit der nötigen Unabhängigkeit, Tiefe und Methodik aufgeklärt und aufgearbeitet wird. Und zu guter Letzt muss ich eins sagen, was mich zunehmend in meiner Arbeit beschäftigt, und das formuliere ich auch immer lauter. Man muss sich mal vorstellen, Irland war 1995, USA 2002, Deutschland Canisius Kolleg 2010, und wenn ich richtig unterrichtet bin, feiern wir bald Weihnachten 2025. Es gibt noch immer weiße Flecken, die sich diesem Thema noch überhaupt nicht zugewandt haben, jedenfalls nicht in der Form einer zu veröffentlichenden Studie. Und wir erleben viel Handeln, aber nicht unbedingt das Handeln, das man sich auf der Grundlage dieser Erkenntnisse auch wünschen würde. Wenn ich einen Summenstrich ziehe, möchte ich zurückkommen auf das, was ich zum Anfang gesagt habe. Es fällt mir schwer, Kritik zu üben an jemand oder an Einrichtungen, die zumindest etwas gemacht haben. Aber ich würde sagen, es ist noch Luft nach oben, was aber im Bereich der Aufarbeitung, Aufklärung sexuellen Missbrauchs mit Sicherheit immer so bleiben wird. Hier ist die Luft vielleicht noch ein bisschen größer, die zu bewältigen wäre, als sie sein müsste.
Was mich zu der Frage führt, was aus deiner Perspektive, also eine, ich sag mal, eine Aufarbeitung der Aufarbeitung willen, ist ja, ich will nicht sagen sinnlos, aber die Frage, die für mich dahinter steht, ist, du wirst auch Kontakt zu Betroffenen haben. Was bedeutet das, wenn aufgearbeitet wird oder wenn nicht aufgearbeitet wird? Also was bedeuten aus deiner Perspektive die weißen Flecken für Betroffene von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche?
Also völlig zutreffend würde ich voll so unterschreiben. Aufklärung und Aufarbeitung um ihrer selbst willen ist nun wirklich zu guter Letzt auch noch rausgeworfenes Geld. Ja. Aus meinen zahlreichen Gesprächen mit Betroffenen vor und nach Berichterstattungen weiß ich mittlerweile, wie wichtig Aufklärung ist. Das wird da teilweise auch die Auffassung vertreten. Lasst uns den Blick auf die Zukunft richten. Lasst uns über Prävention reden. Alles gut, stimmt. Da ist die Vergangenheit vielleicht allerdings auch wichtig, um überhaupt die richtigen Präventivmaßnahmen zu ergreifen. Aber nun gut, die individuelle Aufklärung, das muss noch nicht mal für den einzelnen Betroffenen sein Fall sein. Aber die individuelle Aufklärung eines örtlichen Raums oder in einem örtlichen Raum, die einfach benennt, was passiert ist, und nicht nur statistisch, sondern bitte auch mit den Worten, und das sollten dann nicht immer nur die trockenen juristischen sein, mit den Worten, die hier notwendig sind, also dies aufzuzeigen, öffentlich zu machen, ist aus meiner Erfahrung heraus der erste Schritt für Betroffene zur eigenen Aufarbeitung. Warum? Sie werden gehört. Sie werden nicht nur gehört, sondern sie erleben, dass man sie hören muss. Es steht schwarz auf weiß. Es gibt nichts mehr zu diskutieren. Und teilweise wird in Projekten dieser Aspekt aus meiner Sicht unterschätzt. Ich weiß persönlich nicht nach den Gesprächen mit vielen Betroffenen, wie persönliche Aufarbeitung, Aufklärung mit der nötigen Intensität überhaupt bei Betroffenen stattfinden soll, wenn nicht dieses Gefühl ist, ich bin hier der Geisterfahrer und alles ist ja gar nicht so schlimm. Und wir haben leider noch immer sowieso im weltweiten Kontext sehr viele Länder, aber wir haben durchaus auch in Deutschland noch Ecken, in denen so unter der Überschrift noch die Einzelfalltheorie verfolgt wird. Also da sind ein paar Priester aus dem Ruder gelaufen, aber das große Ganze hat ja damit nichts zu tun. Also wenn ich es mal so sage, ein Betroffener, der den Quatsch hört, da habe ich Verständnis, wenn er sagt, jetzt bleibt mir bitte mal gestohlen, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Umso wichtiger ist es, dass es von unabhängiger, forensisch geschulter Seite auch so aufgeklärt und aufgearbeitet wird, dass es veröffentlicht werden kann und dann auch zur Grundlage weiterer Diskussionen gemacht wird. Aber die Grundlage steht. Dann kann ich mich über alles Weitere unterhalten. Das Unrecht muss benannt werden.
Ja. Ich gehe sogar noch mal einen Schritt weiter, Uli. Du hast beschrieben, dass es Aufarbeitungsgutachten in unterschiedlichen Diözesen gibt. Wir sind uns begegnet auf einer Veranstaltung, wo es um Täternetzwerke ging. Wenn man das Thema Täternetzwerke überlegt, ist ja das, was du gerade als Einzelfalltheorie beschrieben hast, maximal konterkariert. Also wenn ich der Idee anhänge, eine sexuelle Gewalterfahrung eines Menschen ist ein aus dem Ruder gelaufenem Kleriker passiert, tut uns leid, bis hin zu den Anforderungen, die man aus betroffener Seite auch immer wieder hört, ich soll dem Täter verzeihen, was ein absoluter Hohn ist, zumindest wenn viele andere Schritte vorher nicht gemacht worden sind. Wir ja diskutiert haben, ob es auch in Deutschland Täternetzwerke gibt. Was ist deine Position dazu?
Also vor die Klammer muss ich doch eine Antwort noch ziehen. Es ist nicht nur Hohn, dieser Ruf nach der Verzeihung. Es ist eine Missachtung der Betroffenen. Warum? Ich muss also da, das ist für mich ein Reizwort, da muss ich was dazu sagen.
Ja, sehr gerne.
Der Betroffene hat überhaupt keine Pflicht.
Genauso.
Er hat hinzuhören.
Ja.
Derjenige, der mit dem Betroffenen umgeht.
Mhm.
Ihn nicht auch noch aufzufordern oder sie aufzufordern. Am Ende des Prozesses muss eine irgendwie geartete Vergebung stehen.
Ja.
Das mag ein grundsätzlich christlich geprägter Gedanke sein. Ich bin kein Theologe. Ich versuche es dann jetzt einfach mal mit Mensch sein. Das kann ich von einem Betroffenen nicht verlangen.
Mhm.
Das bitte vor die Klammer gezogen.
Auf jeden Fall.
Täternetzwerke. Also ich führe ein bisschen weiter aus, weil ich glaube, das ist auch wichtig, das Thema richtig zu verstehen. Ich speziell beschäftigen uns ja jetzt seit über 15 Jahren mit diesen Themen. Und man hörte immer wieder Geschichten. Ich gestehe, dass es auch bei mir ein Lernprozess war, diese Gedanken überhaupt zuzulassen. Spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle, aber das gilt überhaupt für jemanden, der im Bereich sexueller Missbrauch aufklärt und aufarbeitet. Wir sind ewig Lernende. Also ein Gutachten aus dem Jahr 2010 sieht gänzlich anders aus als eines aus dem Jahr 2025, weil da sind einfach 15 Jahre Erfahrung eingeflossen. Lernen.
Mhm.
Durchaus auch Lernen aus Fehlern, die ich heute hoffentlich nicht mehr mache.
Mhm.
Sehr zu Beginn des portugiesischen Aufarbeitungsprojekts ist bei mir der Groschen gefallen. Dazu muss man wissen, in Portugal gab es einen Fall, der sehr weite Kreise gezogen hat und zuletzt sogar zur Verurteilung mit bis zu 18 Jahren mehrerer Täter geführt hat, darunter hochrangigste Persönlichkeiten des portugiesischen Lebens. Man kann sich vorstellen, was in einer so christlich geprägten Gegend wie Portugal dies für einen Aufschrei gab. Es war allerdings keine kirchliche Institution, sondern es war ein staatliches Kinderheim oder eine staatliche Kinderheimeinrichtung mit mehreren Einzeleinrichtungen, genannt Casa Pia. Und ich hatte das Vergnügen, mich mit jemand, Vergnügen in Anführungszeichen auf der anderen Seite, die Freude, mit jemand sehr offen darüber reden zu können, der sehr maßgeblich in diese Aufklärung eingebunden war. Und da fiel eben der Groschen bei mir, weil er mir viele Dinge erzählte, andeutete, aber nein, erzählte, die ich auch erlebt hatte, aber dann in der Gesamtheit nach diesem Gespräch anders eingeordnet habe. Jedenfalls anders eingeordnet mit dem Ergebnis, zu einer gewissen Überzeugung zu gelangen. Ja. Es ist nicht ganz so einfach bei den Täternetzwerken von vornherein die Überzeugung zu haben, dass das wirklich passiert ist, weil es teilweise Geschichten sind oder Geschehnisse sind, die man kaum noch mit Worten fassen kann. Ja. Gut, also jetzt so viel dazu, wie ich selber, damit man lernt oder damit andere auch vielleicht an meinem Lernprozess teilhaben können und wissen, es ist gar nicht so einfach, sodass man nicht von vornherein jedem einen Vorwurf machen kann, warum habt ihr das nicht gesehen? Die Täternetzwerke sind dadurch eben aus sich heraus logisch, dass es sie auch im kirchlichen Kontext gibt. Die Betonung liegt wirklich auf auch. Also ich versuche es mittlerweile so zu erklären, stellen wir uns Triebtäter mal vor, das muss nicht gleich ein Pädophiler sein, ja, also krankhaft pädophil, sondern jedenfalls ist es eine Persönlichkeit oder ja eine Persönlichkeit, die eine gewisse Enthemmung zulässt und diese Enthemmung offensichtlich nicht im Griff hat. Das kann natürlich bis hin zu einer gewissen Sucht führen. Und ich habe ganz früher mal als süßer Teenager im Alter von 18 Jahren mal für 1 bis 2 Jahre in einer drogennahen Beratung nicht gearbeitet, sondern war da dabei. Und da fiel mir auf, es ist doch eigentlich alles ganz klar. Schauen wir uns Drogensüchtige an. Drogensüchtige erkennen sich untereinander sofort. Drogensüchtige haben das Problem, sich das Mittel zur Befriedigung ihrer Sucht zu beschaffen. Und dann schaue ich mir an, wie diese Beschaffung im Regelfall abläuft und abgewickelt wird. Sie wird organisiert abgewickelt, zumeist unter den Tätern, die dann beliefert werden, noch von anderen, die andere Intentionen haben. Wenn ich das jetzt auf den sexuellen Missbrauch von Kindern übertrage, erlebe ich doch das Gleiche. Ich brauche Möglichkeiten der Zuführung von Kindern. Ich muss es in der harten Diktion sagen, so ist es nun mal. Ich habe Personen, die zu diesen Kindern Zugang haben, die wiederum Leute kennen, die auch zu Kindern Zugang haben. Und dann arbeite ich immer sehr gerne eben mit dem Bild der Drogensucht. Was werden diese beiden Triebtäter /Süchtigen tun? Das sind allerdings alles Gedanken, die man sich natürlich dann oder erlauben muss. Man muss sie zugestehen, also sich selbst zugestehen, diese Gedanken zu haben. Und dann wird es eigentlich relativ schnell klar, dass es Täternetzwerke geben muss. Täternetzwerk ist mir im Übrigen auch ein bisschen zu einfach, weil das ist oft eine Gemengelage. Es sind Leute, die noch keine Täter sind, aber auf anderen Ebenen profitieren davon. Also es ist oft auch die Frage des Motivs. Ich habe mir dann mal die Frage vorgelegt, warum eigentlich Deutschland ein Land ist, in dem im Jahr 2025 bei dieser Veranstaltung, wo wir ja gemeinsam waren, man noch immer darüber diskutieren muss, ob es Täternetzwerke überhaupt gibt, was einem jeder logische Verstand ja eigentlich sagt. Wenn man da in die Historie geht, ist es eigentlich sehr schnell erklärt. Täternetzwerke wurden bislang, nach meinem Wissen, in dieser Form, wenn überhaupt, nur in der Kirche behauptet und erzählt. Jedenfalls so, dass sie zum Gegenstand von Untersuchungen wurden. Da nun hat man dann diese Diskussion geführt, wer auch immer diesen Schachzug gewählt hat, unter dem Gesichtspunkt des rituellen Missbrauchs. Und jetzt setzte eine Bewegung ein, zu der wir vielleicht nachher auch nochmal kommen. Diese Geschichten des rituellen Missbrauchs waren natürlich und sind von einer Intensität und einer Eindrücklichkeit, die man kaum glauben kann. Hinzu tritt, dass man nicht nur Schwierigkeiten hat, sie zu glauben, sondern es natürlich auch gerade hier mit der spezifischen Situation zu tun hat, dass man keine Akten finden wird und auch keine unbeteiligten Zeugen. Das heißt, man ist auf die Angaben der Betroffenen und deren Erzählung angewiesen. Wer einen solchen Missbrauch erlebt hat, wie er geschildert ist, muss oder ist regelmäßig traumatisiert. Und da sind wir bei dem Problem in Deutschland mit dieser wunderbaren Beweiswürdigungslehre, nenne ich das mal, der Rechtspsychologen, von der Nullhypothese und von der Erzeugung von Scheinbildern, so nenne ich das mal, durch Traumatherapeuten beim Betroffenen. Und dann legen wir noch den Maßstab an. Es gilt die Unschuldsvermutung, also wenn auch nur ein Restzweifel ist, dann war es das nicht. So, wenn man das dann noch geschickt steuert und ein größeres deutsches Nachrichtenmagazin darum bittet, sich der Sache anzunehmen, was im Jahr 2023 geschehen ist, dann hat man sehr schnell mit der extremsten Form, so nenne ich das mal, nämlich dem rituellen Missbrauch, das Thema abgeräumt und sagt, ja, das mag sein, also das Schlimmste, was ich mal gehört habe, ja, also dass der Betroffene irgendwann mal vergewaltigt wurde, mag sein, aber nicht durch ein Täternetzwerk und schon gleich gar nicht rituell, weil das muss alles erfunden sein, führt dann zur Feststellung, ja, das mit den Täternetzwerken ist letztlich etwas, was nicht zu belegen ist, was es also nicht gibt, ist auch sehr angenehm für eine Gesellschaft, auch über die Kirche hinaus zu sagen, das gibt es nicht, ja. Fakt ist, die Diskussion über Täternetzwerke, und man kann deren Existenz nicht ernsthaft bestreiten, darf nicht beginnen beim Motiv des Täternetzwerks, des Missbrauchs, sondern muss beginnen bei den Strukturen, die dazu führen, den Täterstrukturen, den Organisationsstrukturen und bei der Tatsache des erfolgten Missbrauchs. Die Motivlage, ob nun bloße sexuelle Befriedigung, Habgier, was weiß ich, was da alles da an Motiven ist, ist für mich schon sekundär. In dem Moment, in dem ich erkenne, dass es Täternetzwerke gibt, muss ich mich dem Thema sexueller Missbrauch gänzlich anders nähern. Ich muss erkennen, dass diese Strukturen naturgemäß ganz andere Gefährlichkeiten mit sich bringen. Ich muss lernen, über die Typologisierung von Täterstrukturen, von Einzeltätern und ihrer psychischen und sonstigen Verfassung, wie es funktioniert. Und ich muss Früherkennungsmerkmale identifizieren, um in der Prävention dann derartige Täternetzwerke entweder von vornherein verhindern oder schnellstmöglich beseitigen. All dies ist nicht geschehen. Aufgrund der Tatsache, so jedenfalls soweit ich es bislang gesehen habe, all dies aufgrund der Tatsache, dass wir uns in Deutschland die Überbetonung der Unschuldsvermutung, die hier gar nichts zu suchen hat, weil hier geht es um Gefährdungstatbestände und damit um Abwägung, Gefährdung und Einschätzung der Wahrscheinlichkeit der Tat und endend eben bei der sogenannten Nullhypothese, die vielen Betroffenen noch nicht einmal die Chance gibt, gehört zu werden. Also, ein sehr langer Sermon, aber meine Einschätzung geht dahin, Täternetzwerke gibt es, also wer darüber noch sinniert, dass es die gar nicht gibt, ist wirklich auf dem Holzweg. Dieses Thema gehört endlich auf den Tisch des Hauses, und zwar mit dem notwendigen Nachdruck und auch der notwendigen Bereitschaft, die Dinge forensisch, zunächst mal juristisch forensisch aufzuarbeiten, um dann die Tatsachengrundlage zu haben. Und es gehört dazu, und das ist immer etwas, womit ich überrasche in solchen Gesprächen, sich auch noch intensiver mit den Tätern zu beschäftigen und den Leuten, die die Organisationsstrukturen, darunter maßgeblich natürlich Täter, bilden. Man muss sich mit diesen Tätern beschäftigen. Einerseits, aber das ist für mich wirklich die dritte Stelle dann erst, aber einerseits, um den Täter in irgendeiner Art zu heilen, was bei Pädophilie, wie wir ja wissen, nicht möglich ist, aber es gibt durchaus auch Heilungsansätze außerhalb der Pädophilie. Aber vor allem im Interesse einer wirksamen Prävention. Weil das habe ich gelernt aus vielen Gesprächen auch mit Psychiatern, die sich dem Thema sehr ernsthaft nähern. Man wird dieses Problem bestmöglich nur in den Griff bekommen,
wenn man den Weg auch zum Täter wählt und ihm selbst versucht, auf psychiatrische, psychologische, also ich bin Jurist, möchte das nicht im Einzelnen beurteilen, aber auf einem dieser Wege oder den Wegen die Möglichkeit zu geben, die Taten nicht mehr zu begehen.
Wir werden in einer anderen Podcast-Folge mit Professor Seifert sprechen. Mhm. Professor Seifert war viele, viele Jahre forensischer Psychiater im Alexianer Krankenhaus, also in einer Forensik in Münster.
Okay.
Der sich mit der Frage auseinandersetzt, eben der Prävention, mit dem Blick auf die Täter.
Ja, und das ist wirklich ein Thema, das auch, also ich weiß, dass es auch noch andere Projekte in dem Bereich gibt. Und das befürworte ich wirklich sehr. Und man ist immer überrascht, weil ich doch öfters so interpretiert wäre, dass ich völlig gnadenlos zu Tätern wäre. Übersehen, dass ich das sehr oft eigentlich gar nicht auf die Täter, sondern auf die Mitwisser und Verantwortungsträger bezieht. Aber meine Meinung ist nun wirklich, man darf hier keine Möglichkeit auslassen, um bestmögliche Prävention zu erreichen. Ja.
Nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, magst du nochmal erklären, was juristische Forensik ist und was du auch unter Täternetzwerken verstehst?
Also für mich Forensik ist jetzt ein weiter Begriff, den man so und so deuten kann. Für mich ist es, wenn ich ihn jetzt hier in diesem Interview verwandt habe, die Fähigkeit, quasi gerichtlich oder gerichtlich Dinge zu erforschen, die Sachverhalte zu erforschen. Also ich mache seit über 30 Jahren als Anwalt interne Ermittlungen in allen möglichen Bereichen, wo Leute zu mir kommen mit komplexen Sachverhalten und mich bitten, sagen Sie uns, ordnen Sie es rechtlich ein, aber sagen Sie uns zunächst einmal, was überhaupt hier los ist. Ja. Dann gehe ich da hin und schaue mir alles an, lese die Akten, frage Leute und irgendwann habe ich dann hoffentlich ein in sich geschlossenes Bild oder ein Bild, mit dem man weiterarbeiten kann. Also das ist für mich Forensik. Täternetzwerke, da habe ich jetzt konkret die Frage verstanden, nochmal, was es eigentlich ist.
Was unterscheidet ein Täternetzwerk von Einzeltätern? Wann sprichst du von einem Täternetzwerk? Also es geht wahrscheinlich um einen Organisationsgrad, es geht um mehrere Täter, aber das vielleicht nochmal, also nimm uns nochmal mit auf dein Gedankengebäude da.
Also ein Täternetzwerk ist für mich in dem Moment gegeben, in dem eine irgendwie geartete Organisationsstruktur besteht, die jetzt im Fall des sexuellen Missbrauchs von Kindern, Kindertätern zuführt. Mhm. Das ist für mich der Beginn. Ob das ein, zwei sind, aus welchen Motiven, völlig egal. Ja. Mhm. Die besondere Gefährlichkeit resultiert daraus, dass diese Strukturen, ich erkläre es noch viel einfacher, die besondere Gefährlichkeit ist diejenige der Mafia. Es ist eine Organisationsstruktur, die gezwungenermaßen geheimbündlerisch ist, die schwer zu entdecken ist, die aber in sich äußerst geschlossen und verwoben ist durch die gemeinsamen Taten und die gemeinsamen Abnormitäten. Das macht die besondere Gefährlichkeit von Täternetzwerken aus. Und ich will es eigentlich bei diesen zwei charakteristischen Merkmalen belassen, um nicht zu weit zu differenzieren. Man kann es immer wieder auf diese zwei Dinge eigentlich zurückführen. Die Täternetzwerke macht jetzt speziell in Organisationen wie der Kirche, aber auch in anderen Organisationen besonders gefährlich. Man hat sich bislang eigentlich das Ganze sehr häufig nur angeschaut unter dem Gesichtspunkt der jeweiligen Einzeltat, unter dem Gesichtspunkt des Verantwortlichen, der anders handeln hätte sollen, also immer bezogen auf ein Individuum. Und vergisst dabei, dass man ja Organisationen hat. Ich nenne nur mal die jetzige Diskussion über die SOS-Kinderdörfer, also um da mal wegzukommen, auch von nur kirchlich geprägt. Und das gibt's da draußen wirklich auch außerhalb von Kirche. Wir unterhalten uns heute so intensiv über Kirche, weil dort die Erkenntnisse einfach schon gewonnen wurden, und zwar in einer Form, die kaum noch zu leugnen ist. Mhm. Ja. Aber zurück, die Besonderheit der Täternetzwerke ist schlicht und ergreifend auch, dass sie in Organisationen, häufig in Organisationen entstehen, die vom Grundsatz her positiv konnotiert sind. SOS-Kinderdörfer, wir hätten vor 10 Jahren gedacht, dass wir uns heute darüber unterhalten, dass der Gründer dieser Organisation selbst Missbrauchstäter war. Und aus Sicht der Prävention ist es wahnsinnig wichtig, gerade bei diesen Täternetzwerken zu verstehen, wie sich in einer positiv konnotierten Organisation ein derartiges Unwesen, eine derartige kriminelle Vereinigung entwickeln kann. Und wenn man sich das strukturell anschaut, ist für mich das Interessanteste, ich versuche es immer mit so einer Pyramide zu verdeutlichen, oben ist noch die weißen Gegenden oder die weißen Bereiche, in denen noch immer das Positive gelebt wird oder man denkt es zu leben und alle freuen sich. Dann gibt es bei der Entstehung von Täternetzwerken nach und nach allerdings auch den nächsten Bereich drunter innerhalb dieser Organisation, den Graubereich. Das sind diejenigen, die schon erahnen, dass hier etwas nicht ganz so in Ordnung ist, die es vielleicht schon wissen, aber für einen Einzelfall halten. Oder, muss man auch ganz klar sehen, aber die würde ich dann schon in den schwarzen Bereich nehmen, diejenigen, die sagen, das haben wir hinzunehmen, weil sonst unser wunderschöner weißer, unsere weiße Spitze befleckt wird, um zurückzukommen zur Befleckung der Kirche. Und dann gibt's den schwarzen Grund. Das ist dann wirklich das Täternetzwerk. Wenn man das Thema Täternetzwerk auch unter diesem Gesichtspunkt versteht und versucht, wissenschaftlich, praktisch, präventionstechnisch aufzuarbeiten, dann wird man sich um dieses graue Feld sehr intensiv kümmern müssen. Weil meine Erfahrung geht dahingehend, die wohlmeinenden Verantwortlichen, die zuerst im weißen Feld waren, treffen Fehlentscheidungen beim Umgang mit sexuellem Missbrauch. Ich habe einen Fall in Bozen, darüber darf ich reden, weil das war Gegenstand auch der Pressekonferenz. Über 50 Jahre hinweg wurde ein Täter immer nur versetzt. 50 Jahre hat es gedauert, bis jemand kam, ein Bischof, und gesagt hat, jetzt reicht's. Wenn ich mich mit den Personen beschäftige, die 50 Jahre das Ganze mehr oder weniger mitgetragen haben, sind sie aus meiner Sicht schon sehr stark im Grenzbereich zum Schwarzen. Aber man muss mal verstehen, wie sowas entstehen kann. In einer Organisation zum Beispiel wie der Kirche ist es relativ schnell und einfach erklärt. Da gibt's oben den Bischof, der ist fast schon so unfehlbar wie der Papst in der Denke mancher. Und der trifft dauernd Fehlentscheidungen. Der ist nicht mehr in der Lage, seine Fehlentscheidung zu korrigieren. Und ab dem Moment, wo dieser Zustand eintritt, wird er zum Spielball des Täters. Weil eins habe ich von Tätern aus den Akten und Gesprächen gelernt. Diese Täter wissen sehr, 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 sehr genau, wann sie Macht über ihr Opfer oder das Gegenüber haben. Ja. Und das sind alles dann eben Dinge, die in Täternetzwerken ungeheuer zum Vorschein kommen, also in einer Intensität, dass man sich nun wirklich nur noch fragt. Und das endlich aufzuarbeiten, wäre eine der wichtigsten Präventionsarbeiten, um das Entstehen des Graufelds zu verhindern. Da gehören dann Dinge wie Fehlerkultur dazu und. Brauche ich jetzt hier nicht dozieren oder das sind auch andere Fachrichtungen berufen. Aber das ist die Besonderheit auch von Täternetzwerken, weil hier erleben wir diese Pyramide weiß, grau, schwarz und all ihre Konsequenzen sehr, sehr, sehr intensiv.
Also beschreibst ja, dass mächtige Menschen manipulierbar werden dadurch, dass sie Fehler machen. Ja. Und dass diese Fehler von Tätern ausgenutzt werden, um weiter zu manipulieren in ihrem Sinne.
Letztlich kann man es so zusammenfassen. Ich will es jetzt nicht nur auf die Mächtigen beziehen. Mhm. Also es ist, der Mensch ist jetzt nicht unbedingt von Haus aus gleich das Fehlerkultur lebende Wesen, der nach draußen tritt und sagt, hier bin ich armer Sünder, ich habe da was falsch gemacht. Also ist zwar eine Ideologie oder ein Glaube, den es gibt, wie wir ja alle wissen, aber es entspricht nicht ganz der von mir erlebten Natur des Menschen. Mhm. Also muss ich ein System ja schaffen. Also ich will weg von den Mächtigen. Natürlich bei den Mächtigen wird es immer schwieriger, eine Fehlerkultur überhaupt zu etablieren, weil wo soll denn der seinen Fehler eigentlich noch einsehen, wenn keiner mal um die Ecke biegt und ihm sagt, du, also das war aber jetzt nicht gut. Also das heißt, ich glaube, dass letztlich, ich habe es mal genannt, eine Korrumpierbarkeit, eine Erpressbarkeit entsteht, die gar nicht ausgelebt werden muss. Mhm. Sondern der eine hat entweder die Vorstellung, ja, ich kann ja gar nicht fehlen oder l'état c'est moi, oder es entsteht eine Erpressbarkeit, wie stehe ich da? Oder, das sind dann oft genommene, ob die dann, ob es nicht nur eine zusätzliche Schutzbehauptung ist, um nicht zu sehr die eigene Person in den Mittelpunkt zu rücken. Ich muss aufpassen, dass die von mir hochrangig repräsentierte Institution keinen Schaden nimmt. Hm. Und mit all diesen Erklärungsmustern kann man sich dann natürlich schon als Individuum, wenn man keine Korrekturfaktoren hat, nämlich andere, die auf den Tisch hauen oder sagen, also bitte, geht's noch? Na, 50 Jahre, ich will es nochmal wiederholen, 50 Jahre. Ja. Dass diese Faktoren dann letztlich dazu führen, dass keinerlei Einsicht mehr da ist und damit natürlich auch nicht die richtigen Handlungen vorgenommen. Ja. Und das ist dann wirklich Korrumpierbarkeit, Erpressbarkeit desjenigen, der eigentlich entscheiden sollte.
Ja. Ja, und da wirkt ja Macht in zweierlei Weise problematisch. Ich sag's mal ganz vorsichtig. Das eine ist die Macht einer Person, der niemand mehr traut, irgendwas entgegenzusetzen, und die Macht, die ein Täter nutzt, um seine Taten begehen zu können.
Ja.
Das
nochmal, also bitte, ich habe da jetzt alles andere als da jetzt wissenschaftlich empirisch ausreichend ausgestattet. Ich kann nur sagen, die Täter, die ich erlebt habe, die Täter, die ich aus den Akten kenne, sind alle für sich genommen Machtmenschen. Mhm. Und mögen sie im Rang eigentlich noch so niedrig sein, sie sind Machtmenschen. Stellt sich nur die Frage, wie und wem gegenüber sie ihre Macht ausüben.
Zumindest einem Kind gegenüber.
Einem Kind gegenüber natürlich mit all der Leichtigkeit, in ja. Anführungszeichen, die damit verbunden ist. Das ist klar. Also von daher, das ist oft auch gar keine Frage der Hierarchiestufe, sondern es ist einfach der Spaß an der unreflektierten Machtausübung. Ja.
Punkt. Ja. Ja, ich glaube, so einfach, so banal, so schrecklich ist es.
Also man muss aufpassen, dass man es nicht auf zu einfache Sätze runterbricht. Aber nochmal, ich hatte vorher ja mal die Sprache angesprochen. Ja. Ich liebe wissenschaftliche Gutachten, aber ob wissenschaftliche Gutachten geeignet sind, und das immer wieder bei der Eingangsfrage oder bei dem Eingangsstatement, der betroffenen Perspektive gerecht zu werden.
Ja.
Da habe ich nicht nur meine Restzweifel, sondern da bin ich ganz klar der Meinung, dass sie es nicht tut. Ich muss mir bei so einem Thema auch die Freiheit rausnehmen und rausnehmen können und rausnehmen dürfen, die Dinge beim Namen zu nennen. Und das erwartet auch, und das erlebe ich auch immer wieder oder habe es immer wieder in Gesprächen erlebt mit Betroffenen, das erwarten Betroffene auch. Also wenn die da wieder den 34. Schachtelsatz mit 15 Relativsätzen lesen und dann am Schluss nicht mehr wissen, wer Objekt, Subjekt ist und wann endlich das Prädikat kommt, das ist nicht das, was sie erfahren haben. Mhm. Das ist eine, ich nenne es dann immer, und das hat mir auch schon Prügel eingebracht in der Diskussion, aber ich lasse mich gern auch prügeln, weil ich prügel auch gern zurück. Das ist dann so eine Verwissenschaftlichung. Die darf auch nicht stattfinden. Mhm. Also man muss einen gewissen Mittelweg finden, um die Dinge überhaupt nur zu transportieren.
Mhm. 15 Jahre, sagst du, machst du diese Arbeit, würdest du sagen, sie hat dich, eure Kanzlei, deinen Blick auf die Welt verändert?
Also zunächst einmal, ich wurde schon oft solche Dinge gefragt. Es wäre jetzt wirklich eine Lächerlichkeit, wenn ich in Anbetracht dessen, was ich von Betroffenen gehört habe, über meine eigenen Befindlichkeiten sprechen würde. Also das wird mit mir nicht stattfinden. Ja. Das Einzige, was ich dazu sagen will, es hat viele, 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 viele Vorurteile bestätigt, die ich gegenüber der Kirche hatte. Sie wurden bestätigt. Ich war überrascht und bin überrascht, dass es selbst in dieser Kirche hinsichtlich derer so viele Vorurteile bestätigt worden, es äußerst aufrichtige Menschen gibt in höchsten Positionen. Ich würde mir wünschen, dass es nicht so wenige wären. Und aus Sicht der Betroffenen muss ich sagen, ich habe von Betroffenen wahnsinnig viel gelernt.
Wenn du jetzt 15 Jahre weiter guckst, also wir hätten jetzt das Jahr 2040. Mhm. Was wäre deine Hoffnung?
Jetzt könnte ich scherzhafterweise sagen, dass ich noch Skifahren kann, weil das andere wäre zu viel gesagt. Nein. Also da bin ich radikaler. Ich, 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 ich gebe meiner Hoffnung keine 15 Jahre mehr.
Aha.
Wie viele Studien, wie viele Mitteilungen, wie viele, was weiß ich denn noch, brauchen wir eigentlich noch, um endlich entschieden zu handeln? Und das ist für mich keine Frage von 15 Jahren. Ja, ich habe mir einfach die Frage aufgeworfen, wie es eigentlich sein kann, dass es bis heute keine vernünftige Metastudie gibt, wo man mal zusammenfasst, was wir eigentlich schon alles wissen. Und ich glaube, wir werden in Ohnmacht fallen, wenn wir mal schwarz auf weiß sehen, was wir eigentlich schon alles wissen. Wenn wir das dann sehen, schwarz auf weiß, dann würden wir uns fragen, nicht, was hoffe ich in 15 Jahren, sondern dann würde ich mir zunächst die Frage vorlegen, im nächsten halben Jahr oder im nächsten Jahr. Und nicht Hoffnung, muss passieren. Muss etwas passieren und ich würde nochmals die Vergangenheit ganz anders aufarbeiten, weil das ist nämlich auch wichtig, wie es passieren konnte, ja, dass eine von mir äußerst geschätzte Sängerin, Sinéad O'Connor, sich 1992 geoutet hat, dann einen Kampf geführt hat bis zum Tod, ja, 92. Also ich kann, es ist ja nicht so, dass diese Probleme auf einmal vom Himmel fallen.
Mhm.
Nebenbei bemerkt, auch die von uns gesichteten Akten sind ja nicht vom Himmel gefallen, die waren ja da vorrätig, ja. Also die lagen jetzt auch nicht in der Altpapiersammlung. Das heißt, ich bin da mittlerweile schon ein bisschen, also das macht mir fast ein bisschen wütend, wenn mir jemand die Frage vorlegt, was hoffst du in 15 Jahren?
Ja.
Ja, wenn nicht jetzt was passiert, dann hoffe ich gar nichts mehr. Dann sage ich, okay, bitte, dann wollt ihr nicht. Ja.
Ich würde noch ein anderes Schlaglicht einmal öffnen wollen, weil das wird dir genauso gehen, im Kontakt mit Betroffenen geht es auch, neben den Effekten, die du durch Aufarbeitung und durch Studien beschrieben hast, um Geld. Es gibt dieses, glaube ich, kann man so sagen, unsägliche UKA-Verfahren, Anerkennung des Leids, mit Ergebnissen, die man als Außenstehender kaum verstehen kann. Und das ist jetzt kein UKA-Bashing, was ich machen will, sondern für mich ist die Frage, wie kann auch, also Menschen, denen Lebenschancen verwehrt worden sind, wie kann man Menschen unterstützen, die auch schlichtweg Geld benötigen, um ihr Leben in guter Weise oder zumindest in würdiger Weise leben zu können. Da gibt's ja möglicherweise, könnte ich mir vorstellen, von einer Kanzlei wie dieser auch Ideen, Vorschläge. Könnte die Deutsche Bischofskonferenz an euch herantreten und sagen, was wäre Ihr Vorschlag, wie können wir es besser machen?
Also, du wirst mitbekommen haben, dass ich mich nur sehr zurückhaltend zu Entschädigungsfragen äußere. Das hat verschiedene Gründe, weil es das schwierigste Thema ist, in dem Weg Gerechtigkeit, soweit es das gibt, aber jedenfalls den Versuch von Gerechtigkeit zu unternehmen. Da sind wir dann in wahnsinnig schwierigen Fahrwassern, beginnend bei juristischen Problemen, bei der Durchsetzung, die man irgendwie einbewerten muss, einfach sehen muss, ist halt so. Wir sind bei der Frage, müssen wir nicht alles neu überdenken? Müssen wir zum Beispiel, ich nenne jetzt ein ganz extremes Beispiel. Ich habe Gespräche geführt mit Betroffenen, die haben Dinge erlebt. Da saß ich hier und habe mir gedacht, das gibt's nicht. Wie kann der Mensch noch so gut, wie ist der überhaupt in der Lage, mit mir so ein Gespräch zu führen?
Ja.
Und wirklich, man sagt da, glaube ich, positiv austherapiert oder was weiß ich. Irgendwie auf jeden Fall hat das geschafft. Meistens waren es in unserem Fall Jungen, aber auch Frauen. Dann hast du Gespräche oder hat man Gespräche mit Betroffenen, die, ja, geringfügig, aber kleine Grenzüberschreitungen erlebt haben, ja? Und ich erkenne, also ich im Gespräch erkenne, holla, Entschuldigung, das ist die Ursache da können andere Faktoren dazu, aber das ist die Ursache, ja? Worauf ich raus will. Wir Juristen sind es ja gewohnt, und das macht auch Sinn, die Schwere einer Schädigung, einer Tat in dem Fall, in erster Linie daraus abzuleiten, wie schlimm die Tathandlung war. Also 20 Vergewaltigungen ist mehr als 5, also so perverse Überlegungen gibt es ja. Das ist im Strafrecht richtig. Das ist bei allen Fragen der Entschädigung, ja, außerhalb des Schmerzensgelds, ja, ist es schon sehr schwierig. Weil auch da muss ich mir den Betroffenen anschauen. Ich kann nicht den objektiven Maßstab eines Strafgesetzes hernehmen, das ja ganz anderen Zwecken dient. Es ist ein Gedanke von uns. Und nach dem kleinen Beispiel, was man sich da alles überlegen kann, zwei Dinge, das Anerkennungsverfahren oder die Möglichkeit des Anerkennungsverfahrens in der katholischen Kirche ist vom Grundsatz her ein sinnvoller Ansatz, weil man zum Beispiel die juristischen Probleme nicht ausblendet, aber weitestgehend ausblendet. Und viele der Betroffenen, die Hilfe bräuchten, werden einen Prozess nach unserem Prozessrecht nicht überstehen. Mhm. Es ist bedauerlich, betrüblich und ich möchte auch sagen, völlig unverständlich, dass man jetzt versucht, diese Errungenschaft innerhalb der katholischen Kirche wieder ein Stück weit zurückzudrehen mit den vorher von mir schon benannten wunderbaren Aussagepsychologen. Dass es in diesem Verfahren gewisse Probleme gibt, die ich mir auch anders wünschen würde, ist ein anderer Punkt. Also von daher, und es ist auch einzigartig, ich glaube, die evangelische Kirche fängt jetzt gerade hat gerade auch angefangen, aber da muss man schon mal sagen, da war die katholische Kirche Vorreiter. Ich hatte vorher schon mal gesagt, wir kommen wahrscheinlich mal zu Holland zurück. Ich habe mir irgendwann mal auf diesem Weg seit 2010, so nach ein paar Jahren gedacht, die spinnen eigentlich vollständig. Warum spinnen sie vollständig? Ich meine jetzt die Kirche. Sie haben doch genügend Vorbilder. Nehmen wir zum Beispiel mal die Zwangsarbeiterentschädigung in Deutschland. Die gesammelte Großindustrie hat gekämpft mit Gutachten, Gegengutachten. Was weiß denn ich? Was war das Endergebnis? Sie haben die Diskussion nicht durchgestanden und hatten zu einem Überfluss einer den riesengroßen Image-Schaden. Jetzt schaue ich mir die Kirche an. So, also spätestens 2010 standen sie im Feuer, Canisius-Kolleg und so weiter. Was ist dann passiert? Es gab auch schon vorher Äußerungen, ja, das sind ja alle, wir müssen aufpassen, dass nicht zu viele Trittbrettfahrer um die Ecke biegen und hier versuchen, Geld mitzunehmen. Und. Nehmen mal an, Heerscharen von Rechtsanwälten wurde beschäftigt, um rauszurechnen, was man tun muss, damit man möglichst wenig zahlen muss. Und jetzt, 15 Jahre später, würde ich die damaligen Entscheidungsträger eins fragen. Warum habt ihr nicht einfach einen Betrag X, ich nenne jetzt gar keine Summe, ja, einen Betrag X, der adäquat ist, in die Hand genommen, gesagt, okay, dass Dinge passiert sind, ist für uns unstreitig, Klammer auf, da braucht es auch unsere Gutachten nicht mehr, um das zu erkennen. Wir stellen einen Betrag X zur Verfügung, den bringen wir ein in eine Stiftung. Diese Stiftung wird nicht, und das ist immer beim nächsten Problem der Kirche, dass sie einfach die Deutungshoheit niemals abgeben wollten.
Ja.
Diese Stiftung, da sitzt vielleicht noch einer von uns drin, mag sein, aber der Schirmherr ist der Bundespräsident und der holt sich unabhängige Leute aus allen gesellschaftlichen Bereichen, beurteilen müssen, dieses Geld, das wir hier geben, ist für die Aufklärung des Ganzen, für die Aufarbeitung und Prävention. Und die Entschädigung. Betrag X. So, was passiert ist, wissen wir jetzt alle, weil ich verweise ja immer mal darauf, dass wir heute 2025 haben. Wenn ich mir das jetzt mal, mich mal schnell in den Rechtsanwaltstuhl setze, könnte ich heute meinem Mandanten sagen, schauen Sie, ja, es kostete Sie damals XY. Sie hätten vermieden einen irrsinnigen Reputationsschaden, der gerade für Sie ungeheuer problematisch ist, auch über pekuniäre Dinge hinaus. Sie hätten 30-40% der Kirchenaustritte vermieden, rechnen Sie sich das bitte mal hoch. Sie stünden heute da als die einzige Institution, ich bin fast schon versucht zu sagen, mit Ausnahme von Holland weltweit, die sich der Schuld gestellt hat, sie bekannt hat und Reue gezeigt hat. Das sind ja drei Faktoren, die man auch aus anderem Zusammenhang kennt. Und wären heute endlich die Institution, die mit Werf und Fug und Recht den Anspruch erheben kann, moralisch mitzureden.
Genau so.
Und jetzt haben wir das Riesenproblem, jetzt sind wir 15 Jahre später. Jetzt gibt es Rechtsanwälte, Berater, die das anders beraten haben. Es gibt Leute, die anders entschieden haben. Es gibt Leute, die aus sonstigen Gründen wollen das aufklären. Und jetzt wird es umso schwieriger. Man schaue sich das holländische Modell an, also ganz so schlau sind wir hier auch nicht. Wir schauen uns halt über den Tellerrand hinaus Dinge an. Und wir haben uns sehr früh auch hier in der Kanzlei natürlich die Zwangsarbeiterentschädigungsverfahren oder angeschaut oder die Zwangsarbeiterverfahren. Ja. Und das ist ja wie eine Blaupause an blöden Verhalten derjenigen, die sich da eigentlich positionieren hätten sollen. Mhm. Und das finde ich eigentlich das Traurigste an der ganzen Geschichte, dass es eine Lösung gegeben hätte, wo heute alle, gibt natürlich in der Kirche durchaus Leute, die damit nicht zufrieden wären, aber sehr viele in einem hohen Maße, zufrieden ist der falsche Ausdruck, mir fehlt der Ausdruck, in einem hohen Maße mit sich wieder im Reinen wären. Diese Chance hat man 15 Jahre verpasst. Und das wäre eine interessante Aufgabe, das auch nochmal aufzuarbeiten, wie es dazu kommen konnte.
Gut. Uli, gibt es Sachen, die du noch erzählen möchtest, wo du sagen würdest, das hat mir noch gefehlt, die Frage hätte ich gern beantwortet?
Nee. Das da ist jetzt, glaube ich, schon ziemlich viel drin, ja.
Okay.
Also würde ich sagen, also das ist eine gewisse Dichte, oder?
Ja, absolut. Ganz herzlichen Dank. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns eine E-Mail unter kontakt@uak-münster.de. Alle Hintergründe zum Podcast findet ihr auf unserer Website oder auf Instagram. Ihr erreicht uns unter www.uak-münster.de. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert und mit Freunden und eurer Familie teilt. An dieser Stelle ein Transparenzhinweis. Wir haben Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, anonymisiert an unserem Podcast teilzunehmen. Eine mögliche Form der Anonymisierung ist, dass wir den Vornamen verändern. Eine weitere Option, dass die Stimme verzerrt wiedergegeben wird oder wir die Stimme durch einen professionellen Sprecher oder Sprecherin ersetzen.